Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute möchten wir gemeinsam mit einer Predigtreihe über den Kolosserbrief starten. Und als Grundlage unserer Betrachtung möchte ich mit euch gemeinsam die ersten zwei Verse aus dem Kolosser 1 lesen. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossä, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wie die meisten Briefe im Altertum wird auch hier zu Beginn einmal der Absender und Empfänger genannt und beide Gruppen werden miteinander verbunden durch ein Grußwort. Das war so üblich und gehörte zur Pflicht der antiken Briefe. Wir wollen uns heute von zwei Fragen leiten lassen, und zwar einmal die Frage, was erfahren wir über Paulus und seinen Mitarbeiter Timotheus und welche Bedeutung haben diese Einleitungsworte in Bezug auf den Empfänger, in Bezug auf den Ort und was hat der Segensgruß für eine Bedeutung damals für die Kolosser und auch heute für uns etwa 2000 Jahre nach Entstehung des Briefes. Wir möchten als erstes einmal etwas über den Autor erfahren, über Paulus. Viele kennen ihn als Bibelleser. Ich möchte trotzdem noch einmal nachfragen, wer war dieser Paulus? Nun, wir wissen, dass er ein Zeitgenosse Jesu war, der kurze Zeit nach Jesu Kreuzigung Christ wurde und dem der auferstandene Christus persönlich begegnet ist. Das heißt, Paulus kannte auch Menschen wie Petrus, wie Johannes, wie Jakobus, den Bruder Jesus. Und wenn wir heute diese Worte lesen, diese ersten Verse, dann hören wir die Worte eines Mannes, der Jesus selbst begegnet ist. Geboren wurde Paulus in Tarsus, das ist im Gebiet der heutigen Türkei, und seine Eltern waren überzeugte Juden aus dem Stamm Benjamin. Sie gaben ihm aber ursprünglich einen anderen Namen, nämlich Saul, hebräisch Shaul. Ihr großes Vorbild war damals König Saul aus dem Alten Testament. Von ihm wird geschrieben, dass er ein Mann war, der einen Kopf größer war als alle anderen. Und der Name Saul bedeutet der Begehrte, der Gefragte. Die Eltern hatten sicherlich große Pläne und sie verbanden Hoffnungen in diesen Jungen und haben sich gedacht, unser Junge, der soll mal etwas ganz Besonderes werden. Später beschreibt sich Paulus als ein Hebräer von Hebräern. Das heißt, eine Gruppe, die wirklich sehr stark mit der jüdischen Kultur und dem Alten Testament verwurzelt war, obwohl er außerhalb von Israel aufwuchs. Zunächst lernte er, wie es damals so üblich war, den Beruf seines Vaters als Zeltmachers. Und dann schickten seine Eltern ihn nach Jerusalem, um eine akademische Ausbildung zu lernen. Und sie schickten ihn nicht zu irgendeinem Lehrer, sondern zu Gamaliel, den damals angesehensten Lehrer des Judentums zu seiner Zeit. Und so machte Paulus eine außergewöhnlich religiöse Karriere. In Galater schreibt Paulus, dass er im Vergleich zu seinen Altersgenossen sie bei Weitem im Eifer für den jüdischen Glauben übertraf. Als Pharisäer gehörte er zur strengsten religiösen Gruppe seiner Zeit und er war sowas von überzeugt, dass er sich auf der richtigen Seite befand, um Gott zu dienen und sei es auch, wenn er dadurch Männer und Frauen verfolgte, die Christus nachfolgten, sie überantwortete und ins Gefängnis brachte. Doch dann kam die entscheidende Begegnung zu Damaskus. Auf dem Weg dorthin umstrahlt ihn ein Licht, er stürzt von seinem Pferd auf den Boden und er hört eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Damit hat er nicht gerechnet. Und diese Begegnung erschütterte ihn. Der selbstsichere und angesehene Mann fällt zu Boden, ist 3 Tage blind, muss von anderen geführt werden und ist innerlich völlig zerbrochen. Bisher hat Paulus sein ganzes Vertrauen auf seine Herkunft, auf seine Bildung, auf seine religiöse Leistung gesetzt, auf sein Ansehen. Er war ein Mann mit Rang und Namen. Doch von diesem Augenblick der Begegnung mit Christus wird sein ganzes Leben neu ausgerichtet. Er fängt an, alles neu zu bewerten. Er schreibt später, alles, was mir früher Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Ja, ich achte es auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis meines Herrn Jesu Christi, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es auch für Dreck und Unrat, auf dass ich ihn erkenne und in ihm erfunden werde. Er merkte, dass es nicht seine Leistung war, die ihn näher zu Gott brachte, sondern allein Jesus Christus. Und so nennt er sich später Paulus, der Kleine. Und nein, er hatte nicht mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Es gibt heute manchmal diese Form von Frömmigkeit, dass Menschen glauben, es sei Demut, wenn sie wenig von sich halten. Doch das ist ein Irrtum. Gott hat uns alle mit Fähigkeiten, mit Gaben, mit Verstand ausgestattet und wir tun gut daran, diesen auch zu gebrauchen. Und das können wir auch von Paulus sagen. Er gehört ohne Zweifel zu den einflussreichsten Menschen der Weltgeschichte, doch nur deshalb, weil er von dieser Begegnung an sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Weil er sich von ihm gebrauchen ließ und weil er wusste, in jedem Moment meines Lebens bin ich von Christus abhängig. Sein größter Wunsch war es nun, Christus zu erkennen und in ihm verbunden zu sein. Dafür lebte Paulus und aus dieser Haltung heraus erfüllte er auch seinen Auftrag. Welchen Auftrag hatte Paulus und wer war sein Auftraggeber? Paulus ergänzt seinen Namen in der Grußformel mit den Worten: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Er stellt sich nicht als jemand vor, der jetzt einfach seine Gedanken und Empfindungen, seine Meinung weitergeben möchte, sondern er beschreibt sich als ein Apostel, als ein Gesandter Jesu, der als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist, um die Menschen zu erlösen von ihrer Schuld, als ein Gesandter des Messias, des Retters der Menschheit, der verheißen worden ist, schon im Alten Testament. Und dieser auferstandene Jesus ist Paulus selbst erschienen und hat ihn berufen. Ich finde es ganz klar, die Worte, die Paulus später in einem Zeugnis, als er sich verantworten muss, sagt: Jesus sandte ihn, um Menschen die Augen zu öffnen und sie zu Gott zu führen. Schon kurz nach seiner Bekehrung, nach dieser Begegnung eigentlich in Damaskus, sagt Gott zu Hananias, denke ich: Dieser ist mir ein ausgewähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor Nationen und Könige und Söhnen Israels. Das bedeutete damals für die Kolosser und das bedeutet auch heute für uns noch aktuell: aufgepasst. Hier spricht jemand, der berufen ist, ein Bevollmächtigter Jesu Christi. Immer wieder betont Paulus es in seinen Briefen am Anfang der Grußformel: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, Römer 1, Vers 1. Und das ist es, was er seinen Lesern, was er den Zuhörern immer wieder nahe bringen möchte. Warum war das Evangelium so bedeutsam? Warum hat es so einen hohen Stellenwert gehabt im Leben des Paulus? Weil das Evangelium die Kraft Gottes ist, die jeden daran glaubt, rettet. Das gilt zunächst einmal für die Juden, das gilt aber auch für alle anderen Menschen. Die Hoffnung für alle fasst es in einfachen, verständlichen Worten in Vers 17 nochmal zusammen. Durch die rettende Botschaft zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm in Gemeinschaft leben können, mit ihm Gemeinschaft haben können. Eine ganz kurze, knappe Definition des Evangeliums. Und ich denke, wenn du diese zwei Verse wirklich verinnerlicht hast und verstanden hast, dann hast du den Kern der ganzen Bibel erfasst. Das Evangelium sagt uns nämlich nicht, streng dich mehr an, du bist noch lange kein richtiger Christ. Du musst viel mehr tun, damit du überhaupt in den Himmel kommen kannst. Nein, das Evangelium sagt uns, was Gott für uns getan hat und was er noch tun wird. Denn wir sind in diesem Leben noch nicht am Ende unserer Reise. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die unser Denken, unser Fühlen, unsere Beziehungen, unseren Alltag komplett verändern kann. Wir haben gerade so viele wunderbare Zeugnisse erfahren, was uns zeigt, die Kraft des Evangeliums wirkt auch noch heute im Jahr 2026. Das Evangelium verändert unseren Umgang mit unserer Schuld, mit unserem Versagen, aber auch den Umgang mit unseren Sorgen, mit unserem Geld, mit unseren Zukunftsfragen. Und das Evangelium möchte in jeden Bereich unseres Lebens dringen. Denn keine Kraft auf Erden wird es schaffen, einen Menschen zu erlösen, ihn mit Gott zu versöhnen und ihm einen Platz in der ewigen Heimat zu schenken. Und davon war Apostel Paulus so überzeugt, von der Größe des Evangeliums, dass er Zeit seines Lebens bereit war, sich in diesem Dienst für die Verkündigung des Evangeliums zu stellen. Gottes Wille war für ihn gesetzt und nichts lässt ihn davon abbringen. Da kommt er beispielsweise mit seinem Kollegen Silas in die Stadt Philippi. Sie werden fälschlicherweise angeklagt, werden in einen Kerker gesteckt. Aber das bringt sie nicht davon ab, weiter das Evangelium zu verkündigen. In Thessalonica sind einige Juden, die eifersüchtig werden und die ganze Stadt aufwiegeln, und er wird bedroht durch einen Aufruhr. In Beröa wird er verleumdet, man muss ihn herausschmuggeln. In Athen predigt er vor einer Menge von religiösen Menschen, von Götzenanbetern und Philosophen. Und als er ihnen von dem auferstandenen Christus erzählt, wird er verspottet, verlacht. In Galatien steinigt man ihn. Er liegt wie tot, eine Zeit vergeht, er steht auf und macht weiter. Er ist überzeugt von der Kraft des Evangeliums. Und überall, wo er predigt und das Evangelium verkündet, gibt es Menschen, die Rettung finden für ihre Seelen. Weder Spott noch Kritik noch körperliche Verfolgung bringen ihn davon ab, von dieser Überzeugung des Evangeliums, von der Kraft. Auch nicht, als er, wie hier, als er den Brief schreibt, im Gefängnis zu Rom sitzt. Wir fragen uns, bist du persönlich von der Kraft des Evangeliums überzeugt? Was ist die Triebkraft für deinen Dienst, was ist die Motivation für deinen Dienst in der Gemeinde? Ist es reine Pflichterfüllung oder ist es wirklich der Wunsch, etwas zu tun, was mit zum Evangelium förderlich ist? Und ich denke, dass es hier keine Unterschiede gibt. Ich bin immer wieder dankbar am Ende des Gottesdienstes, wenn die Geschwister volle Kaffeekannen bereit sind. Gestellt haben, wenn der Reinigungsdienst und die Gartenarbeiter hier das Gemeindehaus so gestalten, dass es eine ansprechende, einladende Atmosphäre ergibt, jeder bemüht sich, das zu tun, dass das Evangelium gefördert ist. Kein Dienst ist so klein und wertgeachtet bei Gott. Die Geschwister, die sich immer wieder einbringen für die Kinderstunde, für die Jungschar, für den Stoppoint. Und ach, es gibt so viele Ämter, ich möchte hier keinen vergessen, aber einfach nur, dass wir den Blick dafür bekommen, jeder von uns hat eine wichtige Aufgabe im Dienst des Evangeliums nach dem Willen Gottes. Und es ist nicht verständlich, dass wir als Menschen oft müde werden. Aber wenn wir uns dann ins Bewusstsein rufen, worauf es wirklich ankommt, dass Menschen mit dem Evangelium in Berührung gebracht werden. Wie sollen denn die Menschen glauben, wenn sie nie etwas von dem Evangelium gehört haben? Werde nicht müde, auch über die Gemeindemauern hinaus in deiner Umgebung für das Evangelium zu stehen. Und sei es nur das kurze Gespräch am Gartenzaun mit deinem Nachbarn, dem du ein offenes Ohr schenkst. Wir können natürlich heute nicht mehr in der Autorität eines Apostel Paulus auftreten und handeln, aber wir dürfen dasselbe Evangelium verkünden, was Gott den Aposteln anvertraut hat. Nicht in einer aufdringlichen Art, sondern einfach zu Jesus stehen. Und dann, wenn sich eine Tür öffnet, wie damals im Gefängnis zu Philippi, und wir dann vor einem Kerkermeister stehen, der ganz verzweifelt am Ende des Lebens ist und sich was antun möchte und dann ruft, was muss ich tun, dass ich hier aus dieser ausweglosen Lage komme? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus ihm sagt, glaube an den Namen Jesu Christi und du und dein Haus werden gerettet werden. Das ist doch die frohe Botschaft, die Menschen aufrichtet, die sie verändert und die sie verwandelt. Und das Bezeichnende ist, überall da, wo man sich heute für die Verbreitung des Evangeliums einsetzt, wo es gepredigt wird, wo es erklärt wird oder wo du vielleicht in deinem Kämmerlein intensiv darüber nachdenkst, über das Evangelium, wird eine Kraft freigesetzt. Auffällig ist, dass Paulus sich im Kolosserbrief nicht als alleinigen Verfasser nennt, sondern er schreibt gemeinsam mit seinem Bruder Timotheus. Timotheus war ein junger Mann, der vermutlich bei der ersten Missionsreise des Paulus zum Glauben kam und für den Paulus ein geistlicher Vater wurde. Er nennt ihn später ein echtes Kind im Glauben. Und durch seine Treue wurde Timotheus zu einem engen Mitarbeiter des Paulus, den Paulus auch einsetzen konnte, der ihn dann auch begleitet hat auf verschiedenen Reisen und den er vielleicht so auch zu Gemeinden geschickt hat, um sie zu stärken und auszurüsten. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild dafür, wie verschiedene Generationen Gott zusammen dienen können. Und ich möchte es auch hier an dieser Stelle erwähnen, wie dankbar ich persönlich bin für gerade unsere jungen Leute hier in der Gemeinde, die mir auch schon so oft zum Segen geworden sind, zu einer Ermutigung. Und ich finde es immer besonders schön, dass wir gemeinsam Gott dienen können und dass wir euch an unserer Seite haben. Das ist ein großer Reichtum, den wir als Gemeinde nie unterschätzen sollten, dafür auch beten sollten. Außerdem wird auch deutlich, dass Paulus hier nicht einfach als Einzelkämpfer auftritt, der versucht, als einsamer Leiter seine Agenda irgendwie durchzusetzen. Man liest in vielen Briefen oder in mehreren Briefen, dass er zusammenarbeitet, zusammen mit Barnabas, zusammen mit Silas, mit Timotheus. Und das macht auch nochmal deutlich, dass er das, was er schreibt, nicht aus seiner persönlichen Meinung heraus macht, sondern auch hier in dem Brief an die Kolosser sagen möchte, Timotheus steht mit mir hinter dieser Botschaft. Wir beide verkündigen Gottes Wahrheit. Gemeinsam richten sie den Brief an die Gemeinde in Kolossee, einer Stadt in Kleinasien. Aus einer anderen Bibelstelle geht hervor, dass Epaphras diese Gemeinde gegründet hatte. Epaphras war auch ein Mitarbeiter, kein Apostel. Und früher war Kolossee eine bedeutende und wohlhabende Stadt, bekannt durch die Woll- und Textilproduktion. Doch zur Zeit des Paulus hat die Stadt Kolossee an Bedeutung verloren und stand immer mehr in dem Schatten der beiden Nachbarstädte, Laodicea und Hierapolis. Und deshalb ist es auch bezeichnend, wie es dazu kommt, dass gerade Paulus an eine so unbedeutende Stadt einen Brief schreibt. Die Stadt war religiös und kulturell stark durchmischt. Es gab dort heidnische Kulturen der griechisch-römischen Welt. Es gab dort auch eine bedeutende jüdische Gemeinde. Und auf diese Gemeinde in Kolossee wirkten viele Strömungen und Einflüsse, die nicht ganz ungefährlich waren. Epaphras besuchte Paulus in Rom im Gefängnis und er berichtete ihm von der Lage in Kolossee und von dem Zustand. Und das nahm Paulus als Anlass, um diesen Brief an die Kolosser zu schreiben, obwohl er die Gemeinde überhaupt nicht kannte. Für uns mag es auch nicht ganz bedeutungslos sein, wo wir wohnen. Dinge unserer Umgebung können uns vielleicht beeinflussen, vielleicht auch belasten. Die Familie, die wir uns meistens ja auch nicht aussuchen können, oder die Prägungen der Gemeinde, in der wir aufgewachsen sind, unser Arbeitsumfeld, unser Studienplatz, unsere Ausbildung, einfach unsere ganze Umgebung, es wirkt auf uns. Und vielleicht kann dem einen oder anderen mal der Zweifel überkommen, dass er sich sagt, wenn ich an einem anderen Ort leben würde, vielleicht auch in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Stadt, dann würde sich mein geistliches Leben viel besser entwickeln. Und da wäre ich vielleicht auch glücklicher. Wir Menschen sind immer geneigt zu denken, dass auf der anderen Seite des Hügels das Gras grüner ist. Da, wo du nicht bist, da ist das Glück. So sagen Menschen, die ohne Christus unterwegs sind. Und doch sehen wir, dass gerade an die Gemeinde in Kolossee Paulus diesen Brief schreibt, um sie im Glauben zu festigen, um sie vor ihr Lehren zu schützen und ihren Blick, und das ist das Wichtigste, auf Christus zu lenken. In Offenbarung lesen wir die Worte an die Sendschreiben der Gemeinde in Pergamon und da spricht Jesus und sagt, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist und du hältst meinen Namen fest. Entscheidend ist nicht, wo wir wohnen und die Umgebung, die uns versuchen möchte, zu beeinflussen, sondern das Wissen, dass Jesus weiß, wo du wohnst und dass er wahrnimmt, dass wir inmitten einer vielleicht auch ungünstigen Umgebung und besonderen Herausforderungen in Versuchung an ihm festhalten, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Paulus spricht die Gemeinde persönlich an mit den Worten, den Heiligen und Gläubigen, Brüdern, und damit sind natürlich auch die Schwestern eingeschlossen in Kolossee. Vielleicht magst du jetzt etwas zurückschrecken und denken, heilige Brüder, du stellst dir vielleicht diese Personengruppe vor, die so besonders fromm ist und ein nahezu perfektes Christsein führt. Oder du denkst vielleicht an Menschen, die von der katholischen Kirche heilig gesprochen wurden, nur weil sie sich durch besondere Taten und Wunder hervorgetan haben. Doch davon spricht Apostel Paulus hier nicht. Das wäre nicht biblisch gewesen. Vielleicht hast du aber auch schon genug von den überheiligen Menschen, die du im Laufe deines Lebens kennengelernt hast und die ihre Heiligkeit durch eine äußere Form zur Schau stellen und sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, andere Menschen überall zu verurteilen und zu verletzen und den Menschen so, dass Gott dienen, zu vergraulen. Und du sagst, wenn das die Heiligen sind, möchte ich nichts mit denen zu tun haben. Oder du magst denken, heilige und gläubige Brüder in Christus, ich weiß nicht, kann ich mich damit identifizieren? Wenn ich auf meine Christusnachfolge schaue, dann finde ich, dass mein Christsein eher kümmerlich ist. Kann ich mich überhaupt als heilig bezeichnen? Das ist doch sowieso etwas, was ich nie erreichen kann. Und ja, da muss ich dir recht geben. Das kannst du nicht erreichen. Das kann auch keiner hier im Saal von uns erreichen. Wir bekennen, Jesus nachzufolgen, aber in dieser gefallenen Welt kommen oft Dinge vor, die ganz entgegen unserem Bekenntnis sind. Da überkommt uns die Furcht, die Entmutigung, die Ungeduld, der Ärger und manchmal ein unpassendes, ungehaltenes Wort, was über unsere Lippen geht, ein schlechtes Gerede über den Nächsten. Und wir merken, dass wir nicht dieses perfekte Christsein leben können. Von uns aus können wir nicht die Heiligkeit hervorbringen, weil wir alle Zeit unseres Lebens, solange wir auf dieser Erde leben, in einem Konflikt stehen mit unserem Fleisch. Wir sind alle versuchbar. Wir können alle versagen. Wir sind alle in der Lage, in Sünde zu fallen. Doch, und das ist das Entscheidende, was Paulus in seinem Gruß einbaut und in diesen wenigen Worten schon als Evangelium den Kolossern ans Herz legen möchte. Ihr seid heilige und gläubige Brüder in Christus. In diesem Konflikt ist einer da, mit dem ihr verwurzelt sein könnt. Als ihr euch entschieden habt, Jesus nachzufolgen, hat sich etwas Entscheidendes geändert. Ihr seid jetzt in Christus, schreibt Paulus an die Korinther, und damit eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was ist denn das Neue, was jetzt entstanden ist? Ein verändertes Bewusstsein für die Sünde. Mit der Bekehrung hat die Sünde ihren Reiz verloren. Sie ist nicht mehr die Triebkraft für unser Leben. Euer Leben ist jetzt abgesondert, getrennt, gestorben der Sünde. Und das meint eigentlich der Begriff heilig. Gestorben der Sünde hin zu Gott. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, dass jemand, der wirklich Christus erkannt hat, sich nicht darüber freut oder eine Freude empfindet, zu sündigen. Eure neue Identität ist ein Leben, das sich bewusst von der Sünde distanziert. Und das macht euch zu heiligen Menschen. Das ist es, was uns immer dahin bringt, dass wir uns abhängig machen wollen von Christus und uns nach ihm ausrichten und dann in den Fluten der Versuchung, in den Stürmen und Wellen des Lebens sicher geborgen sind, wie in der Arche in Christus. Und ist es nicht das, was wir uns immer wieder in unser Bewusstsein bringen möchten? Sprich nicht immer davon, dass du ein Sünder bist, sondern sehe dich als den Heiligen in Christus. Das soll unser Leitbild sein, was unser Leben, unser Handeln, unser Denken bestimmen soll. Und ja, wenn du fällst, wenn du versagst, wenn du zerbrichst, dann darfst du wissen, du darfst mit Jesus wieder aufstehen, du darfst dich in ihm bergen, du darfst in ihm Heilung finden und überwinden. Das ist es doch, was Paulus den Kolossern zwischen den Zeilen sagen möchte. Paulus schrieb 13 Briefe und in jedem einzelnen Brief ohne Ausnahme beginnen die Worte beginnen die Briefe mit den Worten: Gnade euch oder Gnade dir, wenn er an eine einzelne Person schreibt. Am Ende des Briefes enden die Briefe meistens mit den Worten: Gnade mit dir. Das ist kein Zufall, das sind auch keine gewöhnlichen Floskeln, das sind Worte von tiefgehender Bedeutung für die Kolosser, die Empfänger der damaligen Briefe, aber auch für uns heute. John Piper hat hierzu eine sehr aufschlussreiche Auslegung gegeben, die ich hier anführen möchte. Paulus hat die Briefe in der Intention geschrieben, dass sie den Gemeinden vorgelesen werden. Und als die Gemeinde anfing, diesen Brief zu lesen und zu den Worten kam: Gnade euch, konnten sie sich bewusst sein, dass die Gnade Gottes durch das Lesen des Wortes Gottes auf sie kam. Paulus wusste, dass er ein autorisierter Sprecher des auferstandenen Christus war und deshalb waren es keine gewöhnlichen Worte. Und wenn wir heute die Worte Gottes lesen, dann dürfen wir annehmen, dass die Gnade Gottes in unser Herz kommt, auf uns kommt. Das ist der Kanal, durch den wir Gnade erfahren, durch den wir tiefe, bleibende Freude und Frieden erleben, Standfestigkeit in jeder Situation unseres Lebens. Lies das mächtige Wort Gottes und seine Gnade wird zu dir kommen. In unserem Kopf spielt sich manchmal ein richtiges Schlachtfeld ab. Und da gibt es so viele Gedanken und Dinge, die wir uns selbst einreden können und die oft auch durchsetzt sind von den Lügen Satans, der uns natürlich versuchen möchte zu zerstören. Was brauchen wir in solchen Situationen? Wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen das Evangelium, die rettende Botschaft und wir dürfen wissen, dass durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes seine Gnade zu uns kommen wird. Ein Grundprinzip, dem wir vertrauen dürfen. Versuche es immer wieder in regelmäßigen Abständen, nicht aus einer Pflichterfüllung. Ich weiß, früher in meiner Kindheit habe ich oft diesen Satz gehört, ja, dreimal am Tag muss man die Bibel lesen und dann muss man beten und dann, okay, check, gemacht. Aber irgendwie war es nicht aus dieser tiefen Überzeugung. Wir wollen versuchen, wirklich darüber nachzudenken, was das Evangelium mit uns macht und darum zu dem Wort Gottes hingehen. Wenn du am Boden liegst, wenn du versucht bist, wenn du Aufgaben bewältigen musst, die dich total herausfordern, wenn du Enttäuschung erlebst, aber auch in den sonnigen Momenten deines Lebens. Du wirst anfangen, immer mehr dein Leben durch die Evangeliumsbrille zu betrachten. Und Gott, unser himmlischer Vater, wird seine Gnade wie einen Strom auf dich fließen lassen und dich stärken. Kommen wir zur Zusammenfassung. Wir haben in den ersten Versen des Kolosserbriefes wichtige Wahrheiten für unser Glaubensleben kennengelernt. Wir haben gesehen, wie durch die Begegnung des auferstandenen Christi Paulus Leben komplett verändert wurde. Von dem Verfolger der Gemeinde wurde ein Verkündiger des Evangeliums. Die rettende Botschaft war die treibende Kraft für seinen Dienst. Wir haben etwas über die Stadt Kolossä gehört. Obwohl die Stadt eher unbedeutend war und verschiedene geistliche Herausforderungen hatte, hatte Gott sie ganz genau im Blick gehabt. Und auch heute gilt für uns, nicht unser Wohnort ist entscheidend, wie groß oder wie stark wir als Gemeinde ist. Entscheidend ist zu wissen, dass Jesus weiß, wo wir leben und dass wir treu an seinem Namen festhalten. Paulus nennt die Gläubigen Heiligen und Treue. Brüder und Schwestern in Christus. Und damit wird uns klar, unsere Heiligkeit kommt nicht durch unser Bemühen und unser Anstrengen. Unsere Heiligkeit ist keine Leistung, sondern eine ganz natürliche Folge durch unseren Umgang mit Christus, durch unser Verwurzeltsein in Christus. Und das zeigt sich ganz natürlich darin, dass wir uns von der Sünde absondern, um in Christus für ihn zu leben. Und schließlich erinnert uns der Gruß, Gnade euch und Frieden von Gott daran, dass Gottes Gnade durch sein Wort zu uns kommt. Wenn wir uns mit dem Evangelium beschäftigen, stärkt Gott uns und trägt uns durch die Stürme des Lebens hindurch. Diese Gnade ist es allein, die uns einmal in den Himmel bringen wird. Möchtest du die verändernde Kraft des Evangeliums erleben? Dann nimm Christus an. Lebe in dieser neuen Identität und wisse, dass wenn du dann in den Alltag gehst, in die Welt, dass seine Gnade mit dir gehen wird und dir helfen wird, dich zu verändern und ein Leben als Heiliger in Christus zu führen. Gott helfe uns. Amen. Wir wollen noch einmal aufstehen und ich bete gerne mit euch. Herr Jesus, wir danken dir auch, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns Menschen zu versöhnen. Wir danken dir für die verändernde Kraft des Evangeliums, auch die wir hier auch in der Gemeinde wahrnehmen können, die Menschen verändert, zu dir zieht, in die Nachfolge. Und wir möchten dich bitten, dass dieses Evangelium unser Leben immer mehr, jeden Einzelnen bestimmen möchte, dass wir uns nach dir ausrichten möchten, auf dich schauen und dass auch in allen Bereichen der Gemeinde auch dieses Evangelium durchleuchten möchte. Schenke uns den Blick für das wahre Evangelium von dir und segne du einen jeden Einzelnen, segne du die Täuflinge, segne du die Kinder, die Eltern, die jungen Menschen, segne du die älteren Geschwister, dass deine Gnade sie auf jeden Schritt und Tritt begleiten möchte und sie wissen, dass du da bist, um sie auch durchzuführen, durch dieses Leben. Hab Dank dafür. Amen.